Denethors Scheiterhaufen. Als sich der Schatten vom Tor zurückzog, blieb Gandalf noch regungslos sitzen. Pippin aber sprang auf, wie von einer schweren Last befreit, und lauschte den Hornklängen. Und ihm war, als wollte das Herz zerspringen vor Freude. Und in späteren Jahren noch traten ihm jedes Mal Tränen in die Augen, wenn er von fern Hörnerschall hörte. Nun aber fiel ihm wieder ein, warum er hier war, und er rannte los. Im gleichen Moment regte sich Gandalf, sagte etwas zu Schattenfell und wollte zum Tor hinausreiten. »Gandalf! Gandalf!« rief Pippin, und Schattenfell hielt an. »Was machst du hier?« sagte Gandalf. »Ist es nicht Vorschrift in der Stadt, dass die in der schwarz-silbernen Tracht in der Zitadelle bleiben müssen, es sei denn, der Gebieter gibt ihnen Urlaub?«
»Hat er mir gegeben«, sagte Pippin. »Er hat mich fortgeschickt. Aber ich habe Angst. Etwas Furchtbares kann dort oben geschehen. Der Gebieter ist von Sinnen, glaube ich. Ich befürchte, er will sich umbringen und Faramir auch. Kannst du nichts machen?«
Gandalf blickte durch das klaffende Tor hinaus, und er hörte, wie das Kampfgetöse auf den Feldern schon anschwoll. Er ballte die Faust.
»Ich muss hinaus«, sagte er. »Der schwarze Reiter ist da, und er wird uns noch übel mitspielen. Ich habe keine Zeit.«
»Aber Faramir«, schrie Pippin, »er ist noch nicht tot. Aber sie werden ihn verbrennen, wenn niemand etwas dagegen tut.«
»Ihn bei lebendigem Leib verbrennen?« sagte Gandalf. »Was soll das heißen? Schnell, erzähl's mir.«
»Denethor ist zu den Grabgewölben gegangen«, sagte Pippin, »und hat Faramir mitgenommen. Er sagt, wir werden sowieso alle verbrennen, und das will er nicht abwarten. Darum sollen sie einen Scheiterhaufen machen und ihn und Faramir darauf verbrennen. Und er hat schon Männer nach Holz und Öl geschickt. Ich habe es Beregond gesagt, aber ich befürchte, er getraut sich nicht, seinen Posten zu verlassen. Er hat Wachdienst. Und was kann er denn auch tun?«
So sprudelte Pippin die Geschichte hervor, und dabei langte er hinauf und berührte mit zitternder Hand Gandalfs Knie.
»Kannst du nicht Faramir retten?«
»Vielleicht kann ich's«, sagte Gandalf. »Aber wenn ich's tue, werden andere sterben müssen, befürchte ich.« »Nun, ich muss wohl, denn andere Hilfe hat er nicht zu erwarten. Aber Unheil und Leid wird daraus erwachsen. Mitten in unserer Festung kann der Feind Schläge gegen uns führen, denn dies hier geht ganz nach seinem Willen.«
Nachdem er sich einmal entschlossen hatte, verlor er keine Zeit. Er zog Pippin vor sich aufs Pferd und brachte Schattenfell mit einem Wort zum Wenden. Die ansteigenden Straßen von Minas Tirith klapperten sie hinauf, während hinter ihnen der Kampfeslärm lauter wurde. Überall rafften die Menschen sich aus ihrer Angst und Mutlosigkeit auf, griffen zu den Waffen und riefen sich zu: »Rohan ist gekommen!« Hauptleute brüllten, Kompanien traten an und viele marschierten schon zum Tor hinunter. Sie begegneten dem Fürsten Imrahil.
»Wohin nun, Mithrandir?« rief er. »Die Rohirrim schlagen sich auf Gondors Feldern. Wir müssen alle Kräfte zusammenraffen, die wir finden.«
»Jeden Mann wirst du brauchen und noch mehr«, sagte Gandalf. »Beeilt euch, ich komme, sobald ich kann. Aber ich habe eine Nachricht für den Herrn Denethor, die nicht warten kann. Übernimm du den Befehl in seiner Abwesenheit.«
Sie ritten weiter, und als sie höher hinaufkamen und sich der Zitadelle näherten, spürten sie den Wind im Gesicht und sahen in der Ferne den Morgen heraufschimmern, ein Licht, das sich vom südlichen Himmel her ausbreitete. Aber ihnen brachte es wenig Hoffnung, weil sie nicht wussten, was sie an Bösem erwarten mochte, und weil sie befürchteten, dass sie zu spät kamen.
»Das Dunkel vergeht«, sagte Gandalf, »aber auf dieser Stadt lastet es noch.«
Am Tor der Zitadelle fanden sie keinen Wachtposten.
»Dann ist Beregond doch hingegangen«, sagte Pippin mit etwas Hoffnung.
Sie bogen ab und eilten die Straße zur verschlossenen Tür entlang. Sie stand weit offen, und davor lag der Pförtner. Man hatte ihn erschlagen und ihm den Schlüssel abgenommen.
»Ein Werk des Feindes«, sagte Gandalf. »Solche Taten liebt er, Freund gegen Freund. Zwiespalt der Treue in der Verwirrung der Herzen.«
Er saß ab und bat Schattenfell, in den Stall zu gehen. »Denn du und ich, mein Freund, wir hätten längst wieder auf den Feldern sein sollen, aber andere Sorgen halten mich auf. Doch komm schnell, wenn ich dich rufe.« Sie gingen durch die Tür und den steilen, gewundenen Weg hinunter. Es wurde heller, und die hohen Säulen und die steinernen Figuren am Wegrand zogen langsam wie graue Gespenster an ihnen vorüber. Plötzlich durchbrach Geschrei von unten die Stille, und sie hörten Schwerter klirren, Töne, wie sie an den geweihten Städten noch nicht gehört worden waren, seit die Stadt erbaut war. Endlich erreichten sie die Rathdinen und eilten zum Haus der Statthalter, im dämmerigen Licht unter seiner hohen Kuppel.
»Aufhören!« rief Gandalf und rannte zu der steinernen Treppe vor der Tür. »Schluss mit diesem Wahnsinn!«
Denn oben standen Denethors Diener mit Schwertern und Fackeln in den Händen, doch in der Vorhalle, auf der obersten Treppenstufe, stand Beregond in seiner schwarz-silbernen Tracht und verwehrte ihnen die Tür. Zwei waren seinem Schwert schon erlegen und befleckten die geweihte Stätte mit ihrem Blut. Die anderen verwünschten ihn und nannten ihn einen Verbrecher und Verräter an seinem Herrn. Als Gandalf und Pippin hinzurannten, hörten sie aus dem Innern des Totenhauses Denethor rufen.
»Nur zu, beeilt euch! Erschlagt mir diesen Abtrünnigen, oder muss ich es selber tun?«
Gleich darauf wurde die Tür, die Beregond mit der linken Hand zuhielt, aufgerissen, und dahinter stand der Statthalter, hoch aufgerichtet und wutentbrannt, glühenden Auges, in der Hand das blanke Schwert. Aber Gandalf sprang die Treppe hinauf, und die Männer schraken vor ihm zurück und hielten sich die Hände vor die Augen, denn sein Kommen war, wie wenn blendend weißes Licht in eine dunkle Höhle fällt, und er brachte einen gewaltigen Zorn mit. Er hob die Hand, und mitten im Schlag flog Denethors Schwert in die Luft und fiel hinter ihm ins Dunkel des Hauses. Und Denethor wich verdutzt vor Gandalf zurück.
»Was soll dies, Statthalter?« sagte der Zauberer.
»Die Häuser der Toten sind kein Aufenthalt für die Lebenden. Und warum kämpften Männer hier am geweihten Ort, statt vor dem Tor, wo es genug zu tun gäbe? Oder ist unser Feind schon bis in die Rath-Dienen vorgedrungen?«
»Seit wann ist der Herr von Gondor die Rechenschaft schuldig?« sagte Denethor. »Oder darf ich meinen eigenen Dienern nicht mehr befehlen?«
»Das dürft ihr«, sagte Gandalf. »Aber andere müssen euch nicht gehorchen, wenn ihr Böses und Irres befehlt. Wo ist euer Sohn Faramir?«
»Drinnen liegt er«, sagte Denethor, »und brennt. Er brennt schon. Sie haben sein Fleisch in Brand gesteckt. Bald geht alles in Flammen auf. Der Westen ist am Ende. Alles wird in einem großen Brand auflodern. Und dann ist alles aus. Asche. Asche und Rauch, die der Wind verweht.«
Gandalf sah, dass der Statthalter wahnsinnig geworden war und befürchtete, dass die furchtbare Tat schon vollzogen sei. Darum drängte er vorwärts, gefolgt von Beregond und Pippin, während Denethor zurückwich, bis er drinnen neben dem Tisch stand, auf dem Faramir lag, immer noch in Fieberträumen. Darunter und ringsum bis über den Rand des Tisches war Holz aufgeschichtet, und alles, auch Faramirs Kleider und die Decken, war mit Öl durchtränkt. Doch war noch kein Feuer angelegt worden. Nun zeigte Gandalf, was in ihm steckte und was er sonst unter seinem grauen Mantel verborgen hielt. Er sprang auf den Scheiterhaufen, hob den Kranken mühelos auf, sprang wieder herunter und trug ihn zur Tür hin. Faramir aber stöhnte in seinem Traum und rief nach seinem Vater. Denethor fuhr zusammen, als erwachte er aus einer Betäubung, und die Glut in seinen Augen erlosch. Weinend sagte er, »Nimm mir nicht meinen Sohn weg, er ruft mich!« »Er ruft euch«, sagte Gandalf, »aber ihr könnt noch nicht zu ihm kommen, denn er steht auf der Schwelle des Todes und muss Heilung suchen. Vielleicht ohne sie zu finden. Ihr dagegen solltet hinausgehen in die Schlacht vor eurer Stadt, wo vielleicht der Tod euch erwartet. Das sagt euch euer Herz.«
»Er wird nicht wieder aufwachen«, sagte Denethor. »Die Schlacht ist vergebens. Warum sollten wir noch leben wollen? Warum sollten wir nicht Seite an Seite in den Tod gehen?«
»Es steht euch nicht zu, Statthalter von Gondor, die Stunde des eigenen Todes zu bestimmen«, antwortete Gandalf. »Nur die Barbarenkönige taten dies unter der Herrschaft des dunklen Götzen. In stolzer Verzweiflung töteten sie sich selbst und mordeten auch ihre Anverwandten, um sich den eigenen Tod zu erleichtern.« Die Tür durchschreitend trug er Faramir aus dem Totenhaus und legte ihn auf die Bahre, auf der man ihn gebracht hatte und die nun in der Vorhalle stand. Denethor folgte ihm, blieb zitternd stehen und blickte wehmütig seinem Sohn ins Gesicht. Und für einen Moment, während sie ihm alle stumm zusahen, wie er mit sich rang, schien er zu schwanken.
»Kommt«, sagte Gandalf, »wir werden gebraucht. Es gibt so viel, das ihr noch tun könnt.«
Plötzlich lachte Denethor. Stolz und aufrecht stand er wieder vor ihnen. Rasch trat er zurück zu dem Tisch mit dem Scheiterhaufen und nahm das Kissen zur Hand, auf das er seinen Kopf gebettet hatte. Dann kam er wieder zur Tür und streifte den Bezug ab. Was er in den Händen hielt, war ein Palantir. Als er ihn emporhielt, schien es den Zuschauern, dass die Kugel von innen zu glühen begann, so dass das schmale Gesicht des Statthalters wie von einem roten Feuer erhellt wurde. Wie aus hartem Stein gemeißelt sah es aus, von scharfen, schwarzen Schatten durchzogen, edel, stolz und schrecklich. Seine Augen funkelten.
»Stolze Verzweiflung«, rief er, »dachtest du, die Augen des weißen Turms seien blind gewesen? Nein, mehr als du, grauer Narr, weißt, habe ich gesehen. Denn deine Hoffnung ist nur Unwissen. Geh denn und sieh zu, ob du ihn heilen kannst. Geh doch und kämpfe! Vergebens. Vielleicht erlebst du ja noch einen Triumph im Felde für einen Tag. Aber gegen die Macht, die nun heranzieht, gibt es keinen Sieg. Nur den Zeigefinger ihrer Hand hat sie bis jetzt gegen diese Stadt ausgestreckt. Der ganze Osten ist in Bewegung. Und selbst jetzt trügt dich der Wind deiner Hoffnung und treibt deine Flotte unter schwarzen Segeln den Anduin herauf. Der Westen ist am Ende. Für jeden, der kein Sklave werden will, ist es an der Zeit zu sterben.
Solche Entschlüsse sichern dem Feind den Sieg allerdings, sagte Gandalf.
Dann hoffe nur weiter, sagte Denethor lachend. Dich kenne ich, Mithrandir. Was du erhoffst, ist, an meiner Stelle regieren zu können, hinter jedem Thron im Norden, Süden oder Westen zu stehen. Deine Pläne und Machenschaften habe ich durchschaut. Meinst du, ich weiß nicht, worüber du diesem Halbling hier still zu schweigen geboten hast? Meinst du, ich weiß nicht, dass du ihn hergebracht hast, um einen Spion selbst in meiner Kammer zu haben? Und doch habe ich in unseren Gesprächen die Namen und die Absichten aller deiner Gefährten erfahren. So, mit der linken Hand wolltest du mich noch ein Weilchen als Schild gegen Mordor benutzen und mit der rechten diesen Waldschrat aus dem Norden heranholen, der mich ersetzen soll. Aber lass dir gesagt sein, Gandalf Mithrandir, ich bin nicht dein Werkzeug. Ich bin Statthalter des Hauses Anarion. Ich lasse mich nicht zur Hofschranze eines Emporkömmlings erniedrigen. Und würde mir seine Abkunft auch bewiesen, stammte er doch nur aus Isildurs Linie. So einem will ich mich nicht beugen, dem letzten Spross eines heruntergekommenen Hauses, das der Königswürde längst verlustig gegangen ist.
Was würdet ihr euch denn wünschen, sagte Gandalf, wenn alles nach eurem Willen ginge?
Ich würde mir wünschen, dass alles so bleibt, wie es mein Leben lang und zu Zeiten meiner Ahnen gewesen ist. Dass ich in Frieden diese Stadt regieren und dann meinen Platz einem Sohn hinterlassen könnte, der sein eigener Herr und kein Zauberlehrling wäre. Wenn aber das Schicksal mir dies verweigert, will ich lieber nichts. Weder das verarmte Leben, noch die halbierte Liebe oder die beschränkte Ehre.
Mir scheint nicht, dass ein Statthalter, der sein Amt wieder abgibt, nachdem er es gewissenhaft erfüllt hat, dadurch an Ehre und Ansehen verliert, sagte Gandalf. Und zumindest dürft ihr euren Sohn nicht der Wahlfreiheit berauben, solange sein Tod noch ungewiss ist. Bei diesen Worten glühten Denethors Augen wieder auf. Und den Stein unter den Arm nehmend, zog er ein Messer und wollte zur Bahre treten. Aber Beregond sprang dazwischen und stellte sich vor Faramir.
»So«, schrie Denethor, »meine Sohnes Liebe hast du mir schon zur Hälfte gestohlen. Nun stiehlst du mir auch noch die Herzen meiner Ritter, so dass sie mich zuletzt meines Sohnes ganz berauben. Doch in einem wenigstens sollst du meinem Willen nicht im Wege sein, dass ich mein Ende selbst bestimme.« »Herbei«, rief er seinen Dienern zu, »herbei, wenn ihr noch nicht alle treulos seid.«
Zwei von ihnen rannten die Treppe hinauf zu ihm. Dem einen entriss er eine Fackel und sprang ins Haus zurück. Bevor Gandalf ihn hindern konnte, warf er sie mitten auf den Holzstoß, der sofort prasselnd aufflammte. Dann sprang Denethor auf den Tisch. Und dort, Inmitten von Rauch und Flammen hob er den Amtsstab auf, der zu seinen Füßen lag, und zerbrach ihn übers Knie. Er warf die Stücke in die Flammen, ließ sich nieder und streckte sich auf dem Tisch aus, den Palantir mit beiden Händen an die Brust drückend. Und später habe jeder, so hieß es, der in diesen Stein blickte, sofern sein Wille nicht stark genug war, ihn zu etwas anderem hinzulenken, immer nur zwei in den Flammen verfallende Altmännerhände gesehen. Traurig wandte Gandalf das Gesicht ab und schloss die Tür. Eine Weile stand er noch in stummem Nachsinnen vor der Schwelle, während man von drinnen das Feuer gierig brüllen hörte. Dann schrie Denethor noch einmal laut auf, und danach sagte er nichts mehr und wurde von keinem Sterblichen je wieder gesehen. »So endet Denethor, Ecthelions Sohn«, sagte Gandalf. Dann wandte er sich an Beregond und die fassungslosen Diener des Statthalters. »Und so enden auch die Tage Gondors, so wie ihr es kennt. Ob zum Glück oder Unglück, aber sie sind vorüber. Böses ist hier geschehen. Aber begrabt nun alle Feindschaft zwischen euch, denn sie ist vom Feind angestachelt und dient nur seinem Willen. Ihr habt euch in einem Netz von widerstreitenden Pflichten verfangen, das ihr nicht selbst geknüpft habt. Aber, ihr Diener eures Herrn, bedenkt, dass bei eurem blinden Gehorsam und ohne Beregonds Verrat nun auch Faramir verbrannt wäre, der Feldhauptmann des Weißen Turms. Tragt nun eure gefallenen Kameraden von dieser Unglücksstätte fort. Und wir wollen Faramir, Gondors Statthalter, an einen Ort tragen, wo er in Frieden schlafen kann. Oder sterben, wenn es sein Schicksal so will. Gandalf und Beregond hoben die Bahre auf und trugen sie davon zu den Häusern der Heilung, während Pippin mit gesenktem Kopf hinterdrein ging. Denethors Diener aber standen noch wie gelähmt vor sich hinstarrend beim Haus der Toten. Und als Gandalf eben das Ende der Rath-Dienen erreichte, gab es ein lautes Getöse. Zurückschauend sahen sie das Kuppeldach des Hauses bersten und Rauch verströmen, und gleich darauf stürzte es in einem Funkenregen krachend und polternd ein. Die Flammen aber erstickten nicht, sondern tanzten und flackerten weiter zwischen den Trümmern. Entsetzt flohen die Diener und folgten Gandalf. Schließlich kamen sie wieder zur Tür des Statthalters, und mit Bedauern sah Beregond die Leiche des Pförtners davor liegen. »Diese Tat wird mich ewig reuen«, sagte er, »aber ich wurde rasend, weil es so eilig war und er nicht hören wollte. Und dann zog er die Waffe gegen mich.« Er verschloss die Tür mit dem Schlüssel, den er dem Erschlagenen abgenommen hatte. »Der müsste nun dem Herrn Faramir übergeben werden«, sagte er. »Der Fürst von Dol Amroth führt in Abwesenheit des Statthalters den Befehl«, sagte Gandalf. »Doch weil er nicht hier ist, muss ich dies auf mich nehmen. Ich befehle dir, den Schlüssel zu bewahren, bis in der Stadt wieder Ordnung herrscht.« Nun kamen sie in die oberen Stadtränge, und im Morgenlicht legten sie das letzte Stück Wegs zu den Häusern der Heilung zurück. Dies waren ansehnliche, ein wenig abseits gelegene Bauten, in denen zu anderen Zeiten die Schwerleidenden gepflegt wurden, die jetzt aber ganz auf die Behandlung der Sterbenden oder im Kampf Verwundeten eingerichtet waren. Sie standen nahe an der Südmauer des sechsten Rings, unweit der Zitadelle, und waren von einer mit Bäumen bestandenen Wiese umgeben, dem einzigen grünen Park in der Stadt. Dort wohnten die wenigen Frauen, denen erlaubt worden war, in der Stadt zu bleiben, weil sie heilkundig oder den Heilkundigen behilflich waren. Doch als Gandalf und seine Begleiter eben die Bahre zum Haupteingang brachten, hörten sie einen gewaltigen Schrei, der schrill und durchdringend vom Schlachtfeld vor dem Tor zum Himmel aufstieg, langsam erstarb und vom Wind davongetragen wurde. So entsetzlich klang dieser Schrei, dass sie für einen Moment alle stillstanden. Und dennoch ging ihnen plötzlich, als er verhallt war, im Herzen eine Hoffnung auf, wie sie keine mehr gekannt hatten, seit das Dunkel aus dem Osten gekommen war. Und der Tag schien hell zu werden. Und die Sonne brach durch die Wolken. Gandalf aber machte ein ernstes und trauriges Gesicht. Er überließ es Beregond und Pippin, Faramir in die Heilstätte zu tragen, und stieg selbst auf die nahe Mauer hinauf, Und dort stand er, weiß und wie aus Stein gehauen, in der neu aufgegangenen Sonne und blickte aufs Feld hinaus. Und mit der Sehergabe, die ihm verliehen war, sah er alles, was vorgefallen war. Und als Eomer sich aus der vordersten Reihe seiner Schlachtordnung löste und zu denen trat, die auf dem Felde lagen, da seufzte er, warf den grauen Mantel wieder um sich und stieg von der Mauer herab. Als Beregond und Pippin aus den Häusern herauskamen, fanden sie ihn in Gedanken versunken vor der Tür stehend. Sie schauten ihn an, eine Weile blieb er still. Endlich sprach er wieder. »Freunde«, sagte er, »und ihr Menschen alle in dieser Stadt und in den Ländern des Westens, viel Leid und große Ruhmestaten sind geschehen. Sollen wir klagen oder jubeln? Unverhofft ist der Feldherr unserer Feinde vernichtet worden, und ihr habt seinen Todesschrei verhallen gehört. Aber einen schmerzlichen Verlust hat er uns zugefügt, ehe er ging. Und den hätte ich abwenden können, hätte Denethors Wahnsinn mich nicht aufgehalten. So weit reicht der Arm unseres Feindes nun schon. Ach, und nun erkenne ich, wie sein Wille bis ins Herz der Stadt einzudringen vermochte, obwohl die Statthalter glaubten, dass dies ein nur ihnen bekanntes Geheimnis sei. Hatte ich längst erraten, dass hier im Weißen Turm wenigstens einer der sieben sehenden Steine verwahrt wurde. Als er noch bei Verstand war, maßte Denethor sich nicht an, ihn zu gebrauchen und Sauron damit herauszufordern, denn da kannte er die Grenzen der eigenen Kraft. Doch sein Verstand ließ nach, und ich befürchte, dass er, als die Gefahr für sein Reich wuchs, in den Stein geblickt hat und sich täuschen ließ. Viel zu oft, vermute ich, seit Boromir fortging. Er war zu mächtig, als dass ihn der dunkle Herrscher seinem Willen hätte unterwerfen können, und dennoch sah er nur, was jener ihm zu sehen erlaubte. Das Wissen, das er so erlangte, war ihm zweifellos oft dienlich, doch das Bild von Mordors Übermacht, das man ihm zeigte, nährte in seinem Herzen die Verzweiflung, bis sein Geist ihr erlag. »Nun verstehe ich, was mir so sonderbar vorkam«, sagte Pippin, und noch in der Erinnerung grauste es ihm. »Der Gebieter ging aus dem Zimmer, wo Faramir lag, und als er wiederkam, fand ich ihn zum ersten Mal verändert, ein alter, gebrochener Mann. Eben zu der Stunde, als man Faramir in den Turm brachte, haben mehrere von uns ein seltsames Licht in der obersten Kammer gesehen«, sagte Beregond. »Aber wir hatten dieses Licht auch schon früher gesehen. Und seit langem gab es in der Stadt Gerüchte, dass der Herr bisweilen im Geiste mit dem Feind ringe.« »Ach, dann habe ich richtig geraten«, sagte Gandalf. »So also hat Saurons Wille bis nach Minas Tirith hineingewirkt. Und so also wurde ich hier aufgehalten. Und hier werde ich notgedrungen bleiben müssen, denn bald werde ich außer Faramir noch andere Sorgen bekommen.« »Jetzt muss ich hinunter, denen entgegen, die vom Schlachtfeld kommen. Etwas habe ich dort gesehen, was mir von Herzen leid tut. Und Schlimmeres kann noch kommen. Begleite mich, Pippin. Du, Beregond, solltest in die Zitadelle zurückkehren und dem Hauptmann der Wache berichten, was geschehen ist. Es wird leider seine Pflicht sein, dich aus der Wache zu entlassen. Doch sag ihm, wenn er auf meinen Rat hören will, du solltest in die Häuser der Heilung geschickt werden, als Leibwache und Diener deines Hauptmanns, damit du ihm zur Seite stehen kannst, wenn er erwacht. Sollte das je der Fall sein. Denn durch dich wurde er vor dem Feuer bewahrt. Geh jetzt. Ich komme bald wieder.« Dann ging er mit Pippin zur Unterstadt hinab. Und während sie durch die Straßen eilten, trug der Wind einen grauen Regen heran, und alle Brände fielen in sich zusammen. Und vor ihnen stiegen große Dampfwolken auf.